zurück. Wir sind wieder da. Endlich mal eine neue Runde, eine neue Folge. Ich darf euch alle beide herzlich begrüßen. Wir sind nach über einem Monat mal wieder da. Ich glaube, das hatte verschiedenste Gründe. Bei mir war es unter anderem krank und Corona. Max, ich weiß, bei dir auch krank. Und dann macht es wenig Sinn, dass Philipp hier alleine sitzt, glaube ich. Deshalb, wie geht's euch? Alle wieder gesund?
Also von meiner Seite, ja, halbwegs, husten noch ein bisschen, aber ja, ich glaube, wir haben jetzt hier gerade schon eine halbe Stunde gesessen, Technik wollte nicht, dann war das Thema und ich glaube, trotzdem könnten wir mit den Sachen, die passiert sind, bestimmt eine Stunde füllen, mehr sogar, aber ja, mal gucken, wie wir das heute über die Bühne bringen.
Ja, tatsächlich viel passiert in den letzten Wochen, ne, und ja, aber mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Ich war weder krank, noch hatte Corona, noch sonst irgendwas.
Glück gehabt.
Immer auf dem Dampfer.
Ich meine, wir können ja so sagen, wir haben die Scheißzeit oder das erste Tief der Saison einfach ausgesessen. Haben wir keinen Bock drüber zu reden oder?
Gekonnt, weggeguckt.
Genau, einfach ignoriert. Naja, und jetzt nach 2 Siegen sind wir wieder da. Sind wir wieder am Start und nehmen wieder auf. So muss man es machen, ne? Ja, wir werden es jetzt heute mal ein bisschen so machen. Die Spiele an sich werden wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, wie man es sonst kennt. Wir werden uns ein bisschen die Hinrunde angucken, die jetzt ja abgeschlossen ist. 19 Spiele sind rum. Ein Spiel kommt jetzt morgen noch am Mittwoch. Ja, und ich denke mal, wir werden uns so ein bisschen die Neuzugänge angucken, ein bisschen bewerten, dann so ein paar Statistiken durchgucken, ne? Ich meine, jeder hat ja so seine Empfinden, wer gut performt hat und wer nicht. Ja, deshalb würde ich einfach mal reinstarten. Wir haben jetzt, wie viele Spiele haben wir nicht aufgenommen? Ich glaube tatsächlich alle Niederlagen, oder?
Das müssten da ab Saarbrücken gewesen sein.
No.
Wenn es alle Niederlagen gewesen sind. Also das Nachholspiel von Saarbrücken sozusagen. Dann Glauchau zwischendurch und Regensburg-Ferl, die beiden Niederlagen. Und dann das gegen Unterhaching und Duisburg wieder die 2 Siege.
Ich fand es schon faszinierend, also muss ich sagen.
Monat.
Ja, über einen Monat. Ich glaube, 14. November war die letzte Folge. Aber ich fand es faszinierend in dieser kurzen Zeit. 3 Spiele verloren, ne? Gegen Saarbrücken, mit Regensburg angefangen. Saarbrücken und dann, nee, nicht mit Regensburg angefangen, sorry. Mit Saarbrücken angefangen, dann Regensburg und dann noch Ferl. Beides mal 1-0 verloren. 3-1-0 verloren. Kein einziges Tor geschossen. Und wie gleich wieder alles Chaos war, oder? Also, komplette Schwarzmalerei.
Ja. Alles Stolperer, alle können kein Fußball spielen, Trainer ist eh kacke. Aber wäre ja besonders bei uns, wenn das mal nicht so wäre. Also ich glaube, mit den 2 Siegen jetzt zum Schluss gegen Unterhaching und gegen Duisburg wurden die Kritiker jetzt vielleicht wieder ein wenig Lügen gestraft, auch wenn es jetzt nicht die ansehnlichsten Spiele waren, gerade gegen Unterhaching. Aber am Ende ist Fußball ein Ergebnissport. Kann man natürlich bei Niederlagen genauso sagen, aber wenn man mal aufs Ergebnis guckt, jeweils 0-1, gegen Regensburg darfst du nicht verlieren, gegen Ferl, gut, bist du das ganze Spiel nicht wirklich besser, zumindest habe ich jetzt so im Kopf, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, und Saarbrücken ist jetzt nicht mehr so die Erinnerung da, muss ich sagen, ja, aber grundsätzlich haben wir es in den letzten beiden Spielen dann wieder gezeigt, dass wir doch gewinnen können. Eben das, was wir die ganze Hinrunde bisher schon gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, nach dem Spiel gegen Unterhaching war es auch schon wieder komplett die andere Seite. Da haben dann auch gleich wieder alle von gefühlt Europapokal gesprochen. Also es ist echt faszinierend. Man sagt das ja immer, ne, spielst du scheiße, reden gleich alle von Regionalliga. Spielst du gut, reden gleich alle von Europapokal, und das war so gefühlt in in einer Woche kam so beides zusammen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich dazu sagen, dass wir Platz 1 verloren haben an Regensburg, die jetzt aber doch ein bisschen gepatzt haben, würde ich sagen, die jetzt auch so ein bisschen in das Formtief gekommen sind, das, ja, ich glaube, für jede Mannschaft mal ein bisschen normal ist, also Formtief, ne, wir reden von 2 Unentschieden in Folge, 1 gegen Viktoria Köln und 1 gegen Saarbrücken. Ja, und deshalb steht Saarbrücken jetzt, Saarbrücken, Regensburg 2 Punkte vor uns. Mit 42 Punkten. Wir stehen mit 40 Punkten auf Platz 2. Mit 7 Punkten Vorsprung auf Ulm, dem dritten Platz.
Klassenerhalt.
Oh, stimmt. Aber ist 40 Punkte in der dritten Liga, oder wie? 40 Punkte? Weiß ich nicht.
Es ging ja ging's ja in der Pressekonferenz auch schon wieder drum, dass ja 61 Punkte oder 67 Punkte reichen würden und wir noch 37 Punkte holen würden und dann, ja, keine Ahnung. Also da wieder für diverse Statistiker ist da wieder was dabei.
Mhm. Naja, also ich glaube, man kann jetzt mit ein bisschen Glück geht man ins neue Jahr mit einer Tabellenführung. Ich weiß gar nicht, wen Regensburg jetzt hat. Unterhaching.
Unterhaching. Ah, gut. Ich spiele jetzt mehr oder weniger zeitgleich, also eine halbe Stunde geht's los. Ich glaube, heute schlafen wir in Unterhaching-Bettwäsche.
Ne, genau, ja. Also gut, Münster gewonnen, 1860 gewonnen, gegen uns verloren, gegen Aue entschieden. Ja, mal gucken. Ja.
Philipp, bist du noch da, ja?
Ja, ich bin tatsächlich noch da, aber gab ja jetzt nichts zum Reinquatschen. ja, aber gute Ausgangslage. Also das muss man ja wirklich sagen. Sowohl wir als auch Regensburg. Ich glaube, warum das so gekommen ist, können wir jetzt mal drauf eingehen. Hat ja auch ein bisschen was mit den Neuzugängen zu tun. Wenn wir da ein bisschen drauf überleiten wollen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen an, was die Neuzugänge so in der Saison fabriziert haben. Ich weiß nicht genau, wie wir es handhaben wollen, das haben wir jetzt vorhin noch nicht festgemacht, aber wollen wir Spieler wie Park mit einbeziehen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Ich weiß gar nicht, wie viele Einsätze hat denn Park jetzt gemacht? 7.
Ich meine, Park ist im Sommer fest verpflichtet worden. In dem Sinne.
Ach so, Transfer, das meinst du. Ja, aber nee.
Deshalb, wir sind ja was wir haben. Und U19-Spieler, gut, die haben nicht gespielt, deshalb habe ich die jetzt auch mal außen weggelassen. Außen vor gelassen.
Toni Menzel hat ein Spiel gemacht.
Ja, gut. Welche Note willst du verteilen? Note 1 bis 6.
Eine gute 2 minus.
Gut, haben wir das gleich mal geklärt. Nein, also wir schauen uns jetzt mal ein bisschen an. Ich meine, wir haben dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, gut, eher 5 Spieler, die zu bewerten sind, oder? Wenn ich richtig liege. Eben, nehmen wir Menzel und Park
Cueto, raus. Wenn man Cueto rausnimmt, sind es 5.
Ja, eben.
Also Bünding, Berger, gut, Berger, auch schwer zu bewerten. Graulich, Zimmer und Meißner.
Genau.
Sehen sie am Endeffekt.
Wen seht ihr denn bisher als der Top-Transfer der Saison? Frage ich einfach mal so.
Philipp, willst du anfangen, oder?
Ja, ich wollte gerade einen Ball zu dir schieben, aber alles gut.
Mir ist egal.
Ist tatsächlich eine sehr gute Frage, weil aus meiner Sicht kommen ein paar Kandidaten in Frage für zu der Frage. Tom Zimmerschied ist einer, ich glaube, da haben wir auch während der Folgen, die wir aufgenommen haben, öfter drüber geredet, den Unterschied machen kann, aber vorm Tor einfach zu viel liegen lässt. Aber das hat ja jeder gesehen. Und auf der anderen Seite, der zweite Name, der mir da noch einfallen würde, ist tatsächlich Tobias Graulich. Liegt aber eher daran, dass wir alle ihn, als so vierten Innenverteidiger gesehen haben und auch in der Vorbereitung waren, glaube ich, wir alle drei überhaupt nicht überzeugt. Und dann hat er aber doch positiv überrascht in den Spielen, wo er gespielt hat. Und Max, du hast vorhin schon mal was gesagt von wegen 50 Pässe in 90 Minuten.
Genau, also er spielt, was man vielleicht 2, 3 Statistiken. rauszusuchen, was auch seine Stärken im Endeffekt sind. Genau, Pässe pro 90 Minuten 50,4. Der nächste ist, gut, ist Innenverteidiger, ja, da kommt vielleicht der ein oder andere Querpass dazu. Der nächste wäre dann Kuba, also Jakob Lewald mit 47. Interessant finde ich, da halt noch zielgenaue Bälle, lange Bälle pro 90 Minuten. Das ist halt die Frage, was ein langer Ball ist. Ist aber erstmal egal. 5,8. Der nächste wäre dann Claudio Kammerknecht. Also ich glaube, das sind 5,3. Also ich glaube, das ist dann schon deutlich, was seine Stärke eigentlich ist. Und das ist der Spielaufbau. Und das wurde von Anfang an noch so kommuniziert, dass das ein, also zumindest war das mein Eindruck, dass das ein Spieler ist, der einen super, super, super Spielaufbau hat. Einen super linken Fuß. Ich glaube, das sieht man immer wieder. Gerade die Diagonalbälle sind also teils überragend, finde ich. Aber er hat es auch im Interview vor der Saison selber schon gesagt, ich glaube mit Dynamo TV war das, was seine Schwächen sind, und das ist einfach das Defensivspiel, hat man am Anfang gemerkt. Mittlerweile finde ich, da hat er sich aber auch gesteigert. Und genau, deswegen, du darfst auch gleich weitermachen. Für mich ist es tatsächlich graulich, einfach weil da so ein bisschen der Überraschungsfaktor mit reinspielt, aber ich glaube Zimmerschied kommt dann direkt danach.
Also ich habe es tatsächlich genauso wie du, Max. Wenn ich jetzt die Skala anlege, dass der Top-Transfer die Schulnote 1 bekommt, dann hat Graulich bei mir die 1 und Zimmer bei mir die 2. Ich glaube, das sind auch die einzigen Spieler, die als Top-Transfers, wenn man es so nennen will, wie wir es jetzt nennen, also ist jetzt kein Top-Transfer im Sinne von Harry Kane, aber es sind halt die einzigen, die wirklich regelmäßig spielen aktuell, die auch gesetzt sind, würde ich sagen. Wobei Zimmer da natürlich auch ein bisschen auch mal rausrotiert ist. Aber ich glaube, Graulich, Max, du hast gerade eben schon die ganzen Statistiken genannt, Passquote von 84% noch dazu, hat bei FODMOB die drittbeste Bewertung des Kaders. Und ja, ich glaube auch mit dieser Entwicklung, genauso wie Lewald halt irgendwie letzte Saison, hat so keiner gerechnet, hat jetzt 11 Spiele, 11 davon gestartet. Also ich glaube, ein Transfer, wenn man sich natürlich auch nochmal anguckt, was für Kommentare kamen bei der Verpflichtung, mit denen so keiner gerechnet hat. Sicher auch in Meppen hat man so nicht damit gerechnet. Aber ich glaube auf jeden Fall, Tobias Graulich ist da auch bei mir auf der 1 und dann kommt auch direkt Zimme mit einer soliden 2, würde ich sagen. Ich meine, 6 Vorlagen aktuell, 19 Spiele, 16 davon gestartet. Erst 2 Tore, ich glaube, das ist das Manko, was man vielleicht bei Zimme hervorheben kann, ist einfach die Chancenverwertung, die bei ihm ja nicht da ist, vielleicht wo sie sein könnte. Aber ich glaube, wäre die etwas höher, wäre es wahrscheinlich auch ein Spieler, der nicht mehr in der dritten Liga spielen würde, sondern in anderen Gefilden unterwegs wäre.
Ja, das Gleiche so ein bisschen wie bei Conte letztes Jahr.
Ja, stimmt.
Ja, ich glaube, Zimmerschied ist da auch vielleicht letzte Statistiken auch gerade dort in den Statistiken immer weit vorne zu finden, um die es im Endeffekt geht. Ne? Schüsse pro 90 Minuten hat er 3, 4 Großchancen kreiert. Wie du schon sagtest, bei den Scorern ist er auf Platz 2 hinter Kutsche mit 8 Scorern. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass da viel Potenzial drin schlummert. Und deswegen denke ich, dass, wenn das ein Spieler ist, dem man noch ein bisschen Zeit gibt, ich meine, er ist ja auch erst 24, da kann er noch einiges gehen.
Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir noch 3 Spieler, die so ein bisschen hinten dran hängen. Ich würde mal anfangen mit Meissner. Aktuell, ja, zumindest in letzter Zeit zumindest ein bisschen besser in Form kommen, beziehungsweise natürlich ein bisschen besser, beziehungsweise ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen, würde ich sagen. 12 Einsätze bisher, 4 davon nur gestartet, den Rest davon eingewechselt wurden. 3 Tore, ich glaube alle als Joker, oder? Also müsste ich jetzt wieder Schulnoten verteilen, wäre ich bei einer, ja, bei einer ganz normalen 3 befriedigt bisher. Ich finde es ein bisschen schade, denn ich glaube, es kam ja auch schon die Diskussion auf Kutschke im Sturm. Warum gibt man Meißner oder Schäffler nicht mal die Chance? Weiß ich jetzt nicht, inwiefern wir das aufmachen wollen hier, aber ich glaube, oder es ist eine der Personalien, von der ich mir wünschen würde, die ein bisschen mehr Zeit auf dem Feld bekommt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, jetzt klinke ich mich mal schnell wieder ein. Nee, ich sehe es tatsächlich recht ähnlich. Ich meine, er ist gekommen und hat dann erstmal recht ungewohnt auf dem Flügel agieren sollen, müssen, auch gerade in den ersten Spielen. Da hat Markus Anfang dann selber ja gemerkt, dass Meißner sich da nicht wohlfühlt und dann auch nicht die Leistung abrufen kann. Jetzt hat er gegen Unterhaching ja auch wieder auf dem Flügel gespielt, das wurde da auch wieder zur Halbzeit ausgewechselt. Weil er erstens sicherlich nicht das gebracht hat, was man erwartet hat in dem Spiel, und zweitens lag es vielleicht auch an der roten Karte. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so ganz, aber Fakt ist, dass er gerade auch in der Station davor bei Viktoria Köln eher aus dieser zentralen Rolle kam und sich bei uns am Anfang doch erstmal umgewöhnen musste und dann halt, wie du auch schon gesagt hast, diese Einsatzzeiten einfach nicht in der Masse gekriegt hat, in der sie vielleicht braucht. Auf der anderen Seite ist es ja oftmals so, dass so ein Neuzugang einfach ein bisschen Anlaufzeit braucht, und ja, darauf sind vielleicht auch die recht kurzen Einsatzzeiten dann zu schließen. Aber ich glaube, dass es trotzdem einer ist, bei dem man das Potenzial schon gesehen hat. Ich meine, in Köln kommt er rein, mit dem zweiten, dritten Kontakt ist das Ding drin. Und wo wir schon bei den Statistiken waren, ist tatsächlich auch derjenige, der recht viele Schüsse aufs Tor bringt, beziehungsweise mit 1,8 pro 90 Minuten da auch den höchsten Wert hat. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von ihm, die sich noch auszahlen wird, weil er doch einer ist, der recht viel zum Tor bringt und das aus der zentralen Rolle bisher sehr gut geschafft hat und aus der Rolle des Flügelspielers bisher ja nicht so zum Tragen gekommen ist, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, eine Umgewöhnung, die er da vollziehen muss. Und ich meine, Robin Meissner ist trotzdem noch jung, der macht seine Erfahrungen, und ich glaube, mit einer 3 kann man da durchaus mitgehen, wenn man jetzt wieder zu den Schulnoten zurück will, weil das Potenzial zu sehen ist. Ansätze hat er gezeigt. Wenn er dann mehr Chancen kriegt, und mehr Einsatzzeit, dann wird er das, glaube ich, auch widerspiegeln können.
Ja, also ich glaube, bei Meister darf man auch nicht vergessen, ich glaube, der war Anfang der Saison verletzt, beziehungsweise auch in der Vorbereitung verletzt. Konnte da Teile der Vorbereitung, glaube ich, nicht mitmachen. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich habe da so ein bisschen was im Kopf, dass das irgendwie so war. Deswegen, das muss man auch mit berücksichtigen. Und ja, ich glaube, ist mit viel Erwartung oder großen Erwartungen hergekommen, einfach weil er einer der besten Torschützen der dritten Liga letztes Jahr war. Deswegen, die hat er definitiv nicht erfüllt. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Wie ihr aber auch schon sagtet, hat er jetzt nicht die großen Chancen, das überhaupt zu zeigen, beziehungsweise auch vielleicht nicht immer auf der Position eingesetzt, die halt ideal für ihn ist. Ich glaube, er wird jetzt zum Saisonende immer wichtiger werden, gerade umso länger die Saison wird. Ich glaube, Kutsche, bei allem Respekt, wird nicht immer 90 Minuten spielen können, ist ja nun mal so. Und ich glaube, Stand jetzt, wenn die Entscheidung ist, ob Markus Anfang eher Meiße oder eher Schäfer vorne reinbringt, fällt die Entscheidung aktuell eher auf Meißner. Was, denke ich, eine gute Entwicklung auch ist.
Auf jeden Fall. Wobei du halt natürlich sagen musst, du hast mit Schäffler dann jetzt einen Spieler auf der Bank, der dir wahrscheinlich, für den du sehr viel Geld ausgegeben hast und gleichzeitig wahrscheinlich auch einer der Top-Verdiener der Mannschaft sein wird, ne? Dem du sozusagen einen Bankplatz ja, garantierst, in dem Sinne, dass er da aktuell wohl nicht mehr runterkommt, ne?
Ja, aber ich bin ganz ehrlich und ich bleibe auch bei der Meinung, Schäffler ist für mich oder kann für mich ein guter Drittligastürmer sein, hundertprozentig. Warum er es nicht zeigt, keine Ahnung, vielleicht auch zu wenig Möglichkeiten. Wie gesagt, weiß ich jetzt nicht. Werden wir dann, denke ich mal, spätestens sehen, wenn Kutschke vielleicht irgendwann mal aufgrund einer gelben Karte oder Gelbsperre, keine Ahnung, wie viele gelbe Karten er gerade hat, dann vielleicht mal draußen sitzen muss, weil ich glaube, dann wird es eher, dann wird Anfang definitiv versuchen, Kutsche 1 zu 1 zu ersetzen, und das schaffst du eher durch Schäffler als durch Meißner. Aber ich halte immer noch relativ viel von Manuel Schäffler, ich weiß nicht, irgendwie komme ich davon nicht ganz weg. Deswegen, ja. Vielleicht kommt dann dieses Jahr doch nochmal was, aber ich glaube, ich glaube, wenn mein Hot Take ist, dann nicht mehr so glänzend.
Stimmt. Du hattest, was hattest du? 10 Tore, oder nicht?
Ich glaube, ne, 10 plus Scorer, glaube ich, von Schäffler.
Und wie viele sind es aktuell? 3?
Findet man raus, aber viel ist es auf jeden Fall nicht. Ja, ne, 2. Ganze zwei,
okay. Naja, gut, ich bin mit meinem Haupe stehe ich auch noch nicht so ganz gut da. Ich glaube, Philipp steht bisher am besten da, oder? Mit seinem Dennis Borkowski. Wie viel? 15 Scorer, hast du gesagt, oder?
15 habe ich gesagt und 7 hat er gemacht. Also zur Hälfte der Saison fast die Hälfte der Scorer erreicht. Das ist noch möglich.
Sagen ja, ich bin so. Auch bei der Hälfte. Ich bin auch bei 5 von 10 bei Haupe.
Ich bin bei einem Fünftel, möchte ich bloß mal sagen.
Naja, okay.
Kommt noch, der zündet noch.
Der gute Hottek. Ja. Naja, gut. Dann machen wir noch die anderen zwei, die beiden defensiven Parts. Einmal Berger und einmal Bünning. Ich glaube, zum einen kann man ein bisschen mehr sagen als zum anderen. Ich muss gerade aufstoßen.
So. Ich bin jetzt ehrlich gespannt, zu wem du jetzt mehr sagen willst oder kannst.
Ja, zu Bünning.
Okay. Also, weil für mich, also du darfst gerne weitermachen, aber für mich war immer so der Eindruck, der erste, den Anfang meistens oder zumindest oftmals eingewechselt hat, war tatsächlich Tom Berger.
Ja, aber
also, habe ich auch. In vielen Spielen oft so. Also, ist zumindest mein Eindruck, vielleicht ist es auch gar nicht so, keine Ahnung, aber.
93 Minuten in 11 Spielen ist halt wenig.
Ja, gut. Aber wenn du in 11 Spielen dann 10 Minuten, gut, wie viele Spiele hatten wir jetzt? 18?
17?
19. 19, ja, okay. Ja, dann. Gut, davon war auch ein Spiel
gespielt. Bünning mit 700 Spielminuten in 15 Spielen, also.
Ja, gut. Aber ich glaube, Berger hat ja bisher noch nicht einmal von Anfang an gespielt, oder?
Nee.
Also, deswegen, das war ja immer nur, ab und zu.
Also, ich will mal mit Lars Bünning anfangen. Kriegt von mir auch eine 3 plus oder irgendwie so. Also,
finde ich schon noch sehr positiv bewertet.
Ja?
Ja. Aber mach, alles gut.
Ja, also ich meine halt, wenn du, war ja jetzt nicht die Position, die er, für die er, glaube ich, gekommen ist, oder? Also die Linksverteidigerposition, die er dann viel gespielt hat.
Und ja, aber also wenn er gespielt hat, hat er meines Erachtens dann eher 8er oder 6er gespielt, oder? Also meistens war es ja dann tatsächlich so, dass wir dann eine Doppel-6 gespielt haben mit Will und Berger.
Also ja. Max, du bist gerade beim falschen Spieler, weil Lukas von Bünning erzählt hat, aber grundsätzlich.
Ach so, Entschuldigung. War meiner.
So spät haben wir es noch nicht.
Nehmen alles zurück.
Ich glaube, der Fehler ist, wir haben noch nie so früh aufgenommen.
Ja, oder so. Vor allem früh, es ist 18.54 Uhr. Ja, gut. Aber Lars Bünning, der hat ja aufgrund von erstens Park fehlen, Verletzung und Asienmeisterschaft und einfach Joni Meier, der ja halt Joni Meier ist, ne? Also ich glaube, hat jetzt hier in dem Podcast noch nicht so auf Begeisterung gestoßen, konnte bisher noch nicht so begeistern. Ich nehme da mal die Vorlage zum 1:0 gegen Unterhaching aus. Die war ganz, ganz schick rausgespielt von ihm. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber ich glaube, Bünning auf einer Position, die jetzt nicht die ist, für die er ausgebildet wurde, auf die er gespielt hat, mit der Linksverteidigerposition, der jetzt halt häufiger zum Einsatz gekommen ist, würde ich ihm schon eine solide 3 geben. Klar, also ich glaube, er erfüllt den Zweck als Ersatzspieler ganz gut. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, also ich glaube, das erste Mal, dass Bündinger wirklich in Erscheinung getreten ist, war ja gegen 1860, wo er dann von Anfang an gespielt hat. Da haben wir ja damals auch gesagt, das hat er richtig gut unserer Meinung nach gemacht, weil wir alle nicht so erwartet hatten, dass er so athletisch ist, beziehungsweise so, er war ja relativ schnell und relativ gut am Ball. Wurde zwar auch angekündigt bei seiner Verpflichtung, dass er ein technisch starker Spieler ist, hätte ich jetzt aber in der Form auch so nicht gedacht. Deswegen ist es, denke ich, für die Linksverteidigerposition eine super, super Alternative, gerade wenn Park nicht da ist, und du diesen defensiveren Part zu Joni Meier brauchst, oder diesen Gegenstück zu Joni Meier, wenn, gut, jetzt am Wochenende oder am Sonntag war es ein gutes Beispiel, da hat Joni Meier sehr offensiv gespielt, da hat das funktioniert, aber ich glaube, wenn du jetzt gegen, weiß ich nicht, gegen Schacht oder so spielst, die vielleicht offensiver ein Stückchen stärker sind, dass dann so ein Bünning dort schon eine gute Alternative ist. Deswegen, ja, würde ich auch sagen, eine 3. So.
Ja, ich glaube,
Punkt.
bei Bünning darf man nie vergessen, dass er sehr, sehr spät kam. Also es war ja wirklich letzte Transferwoche, dass er da zu uns gestoßen ist, kurz vor Schluss des Transferfensters. Und dass es da schwierig ist, vielleicht auch den Anschluss von Beginn an zu finden. Das ist definitiv ein intelligenter Spieler, der hinten variabel einsetzbar ist. Aber ich glaube, das ist trotzdem nicht so einfach, gerade weil er dort in einen sehr eingeschworenen Haufen schon gekommen ist. Einfach weil ein Großteil der Jungs jetzt ja mittlerweile seit 1,5 Jahren zusammenspielen. Und ich glaube, das ist sowas, das darf man nie vernachlässigen. Das war bei Hauptmann oder so letzte Saison auch so, der recht spät gekommen ist und da dann doch ein bisschen mehr Anlaufzeit einfach benötigt. Und ich glaube, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Zudem kommt halt, dass das zumindest aus meiner Sicht, dass ein Tobias Graulich das zum Beispiel in der Innenverteidigung dann doch überraschend stark gemacht hat nach der schwachen Vorbereitung. Da sind wir ja vorhin schon drauf eingegangen. Und da ist es dann einfach schwer vorbeizukommen. Also gerade im Defensivverbund, das sind selten Positionen, die man wechseln will oder wechseln muss während des Spiels. Das kann zwar mal vorkommen, aber das ist jetzt nichts Regelmäßiges. Und wenn dann vielleicht für die letzten 5 Minuten als Kopfballspieler ist er gerade am Anfang ziemlich oft reingekommen, aber da kannst du dich ja nicht empfehlen für weitere Einsätze. Das ist ja im Offensivverbund insofern einfacher, dass wenn es mal nicht läuft, dann kriegst du als Einwechselspieler doch 5 bis 10 Minuten mehr Spielzeit, als wenn du als Defensivspieler eingewechselt wirst. Und dementsprechend, ja, ist er eine sehr gute Alternative, das habt ihr schon angesprochen und ist auf seine Einsatzzeit gekommen und wird auch weiterhin auf seine Einsatzzeit kommen. Und dementsprechend können wir da, glaube ich, ganz froh sein, dass wir ihn da noch in der Hinterhand haben. Oder ihn auch mit im Kader haben, weil es einfach unsere Variabilität in der Verteidigung doch nochmal extrem, ja, erweitert sozusagen. Und ja, dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen schwer, in Schulnoten auszudrücken. Aber ich glaube, man ist grundsätzlich zufrieden mit dem, was man bisher von ihm gesehen hat. Und man sieht auf jeden Fall, dass da auch noch, ja, Steigerungspotenzial sozusagen da ist und dass er ein wichtiger Bestandteil schon der Mannschaft geworden ist und auch für die restliche Saison noch sein wird.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch irgendwie. Ach so, nee, sorry, ich war jetzt schon weiter. Ja, ich habe mir schon im Kopf schon wieder Gedanken gemacht zum nächsten Spieler, aber ja, stimme ich dir zu. Und dann haben wir eben noch Tom Berger. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, ihn zu bewerten, weil er eben auf einer Position zum Einsatz kommt, die, glaube ich, sehr gut besetzt ist, da wo es jetzt nicht so viel Bedarf gibt. Deshalb auch. Ja, die wenigen Einsätze, die er halt bekommt, die wenige Spielzeit. Und deshalb glaube ich, weiß ich nicht, jetzt da eine Note zu geben, ja, ist schwierig. Ist so nicht machbar. Ist sicher einer der Neuzugänge, der halt am wenigsten zum Zug kommt. Ja, aber einfach aufgrund der Position, die er spielt. Ich meine, wurde jetzt ja häufiger als Achter eingewechselt, beziehungsweise dann als zweiter Sechser, so wie du es ja gesagt hast, Max. Ja, und das ist eben, war nicht allzu häufig der Fall.
Ja, aber man muss halt auch sehen, wo Tom Berger herkommt. Also, der hat bei uns
Ja.
Probetraining absolviert. Klar, stand vorher bei Bremen schon in der Bundesliga, im Bundesliga-Kader, aber der hat bei uns ein Probetraining absolviert und das bei uns Probespiele übernommen werden und einen Vertrag kriegen, das ist schon eine Seltenheit, würde ich behaupten. Und ja, dann wurde ihm, glaube ich, auch klar kommuniziert, dass er jetzt quasi der ja, Ersatz-Sechser und polyvalente Spieler da hinten drin ist, der auch Außenverteidiger spielen könnte. Und ich glaube, das ist eine Rolle, mit die er akzeptiert hat und mit der er gut klarkommt. Und da war, glaube ich, auch nie angedacht, dass er jetzt Paul Will nach 3 Spielen dann verdrängt. Also ich glaube, das muss man bei dem Transfer immer beachten, dass das wirklich ein Spieler ist, der Potenzial hat. Und das deutet er auch an, sonst hätte man ihn nicht verpflichtet. Aber der definitiv für die Breite geholt ist und nicht für die Stammelf. Und so eine Leute, die mitziehen und die sich dann trotzdem weiterentwickeln, brauchst du aber auf jeden Fall im Kader. Und ja, dementsprechend kann man den Transfer, glaube ich, trotzdem ziemlich positiv bewerten. Und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich doch überzeugt, weil immer wenn er reinkam und die paar Minuten, die er gekriegt hat, ist er ein Spielertyp, den ich schon mag. Und der sein Potenzial zeigt und der sich auf jeden Fall weiterentwickeln wird.
Ah. Sehe ich genau. Ja. Ach so, guck mal, jetzt. Ah ne, 19 Uhr ist Anstoß. Ich dachte gerade, es läuft schon 18:30. Hier steht nämlich schon live. Ne, da müssen wir noch ein bisschen. Ah doch, 19 Uhr ist doch schon. Na gut, 43 Sekunden Spiel.
Ja, steht alles noch 0-0.
Ja. Na, hier ist noch nicht geupdatet. Ich war gerade. Ah, jetzt. Jetzt läuft's. Perfekt. Ja, ich glaube, dann haben wir die Neuzugänge abgehakt. Ich würde sagen, es war eine sehr recht solide Transferperiode im Sommer. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, noch ein paar Baustellen offen, die im Winter eventuell angegangen werden. Mal gucken. Ja. Wenn wir jetzt
ja,
noch...
Ja, gut, aber...
Achso, ja.
Ja, die Baustelle, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist trotzdem noch so ein Sommerneuzugang, zu dem wir wenig sagen können, wegen wenig Spielzeit und langer Verletzungszeit mit Lucas Cueto. Aber ich glaube, der hat angedeutet in seinen Minuten, die er jetzt gekriegt hat, dass er ein geiler Kicker ist.
Oh, gegen Haching hat er mir richtig
definitiv, ja.
Und ich glaube, der wird halt, der ist jetzt wie ein Neuzugang für uns. Ja. Klar, die Wintervorbereitung ist gerade dieses Jahr auch wesentlich kürzer, als es das letztes Jahr war. Aber ich glaube, da wird er trotzdem Körner sammeln, die extrem wichtig sein werden. Und ich glaube, das sollte man jetzt hier nicht ganz unterschlagen, weil das dann doch nochmal eine andere Note gerade auf den offensiven Außen bringt.
Das ist ein bisschen wie Hermann im Sommer, den Neuzugang, den du schon im Kader hattest. Ja, nee, hat mir sehr gut gefallen gegen Unterhaching. Absolut für Wirbel gesorgt gleich und den Elfmeter rausgeholt. Ich glaube auch, also die Schnelligkeit, die er da gezeigt hat, tut uns sehr gut. Die haben wir jetzt so nicht so viel gesehen auf der Seite. Deshalb, ja, bin ich sehr gespannt. Macht vielleicht auch ein bisschen das Experiment Meißner, oder Experiment, vielleicht zu viel gesagt, aber den Einsatz von Meißner auf der Außenbahn ja, ein bisschen obsolet. Und dass Meißner eventuell zu mehr Einsatzzeiten im Zentrum kommen kann. Mal gucken.
Aber wo seht ihr denn noch, seht ihr irgendwo noch Verbesserungspotenzial oder sagt ihr, es gibt eine Position, weil ich für mich persönlich gibt es eine Position, auch Verletzungen geschuldet, wo ich sagen, da muss man definitiv nochmal nachlegen, das gab es ja auch schon, oder in einem oder anderen Artikel, dass dort nachgelegt werden soll, aber gibt's da für euch die eine Position, wo ihr sagt, da müssen wir definitiv nochmal ran?
Ja, ich habe dieselbe im Kopf, die du wahrscheinlich im Kopf hast.
Von welcher redet ihr jetzt?
Rechtsverteidiger.
Ja.
Weil, also, das Ding ist, ich glaube, wir kommen dann auch später nochmal zum Topspieler der Hinrunde für uns. Da ist Kammer bei mir definitiv ganz vorne dabei. Aber dahinter, Paul Lehmann ist jetzt eine Weile verletzt gewesen, der, gut, kommt jetzt im Winter wieder. Ich weiß gar nicht, was er hatte, um ehrlich zu sein. Militschenko fällt noch eine Weile aus. So. Und da ist halt schon dünn auf der Position. Gut, Ehle könnte spielen, aber Ehle war am Wochenende sehr unglücklich in dem, was er gemacht hat. Deswegen.
Ja, vor allem Vertrag von Militschenko läuft im Sommer aus.
Ich glaube, wenn der Junge Bock hat, wird er trotzdem, also würde, denke ich, da bleiben.
Ja?
Denke ich schon.
Ich denke auch, dass sie den verlängern werden. Aber trotzdem sehe ich es ähnlich wie Max, dass wir da vielleicht nochmal agieren könnten, weil man sieht immer wieder, so eine Sperre kommt mal schnell zustande und auch eine Verletzung ist natürlich nicht ausgeschlossen. Deswegen wäre es, glaube ich, nicht schlecht, wenn man da noch eine Alternative verpflichten könnte.
Also Paul Lehmann, Knie-OP seit September.
Also okay, das ähnlich. War mir gar nicht so. Ich hatte ihn mal auf dem Stadtfest mit einer krummen Nase gesehen.
Ja, das hat er ja gebrochen im Training, glaube ich, ne?
War ja gebrochen, ja. Aber seitdem hat man da wenig von gehört, ja. Stimmt.
Ja, dadurch, dass er halt auch nicht die Einsatzzeiten bisher hat, fliegt er halt auch ein bisschen unterm Radar, ne? Und geht dann schneller vergessen, in Anführungszeichen, wie andere Spieler. Aber ihr sagt sozusagen, Rechtsverteidigerposition muss man was machen, aber jetzt kein Startelfspieler. Verpflichten.
Nee, weil das ist für mich Kammer. Hundertprozentig. In der Form, erstens wie er aktuell ist. Ja, wahrscheinlich absolut. Beste, also für mich persönlich der beste Rechtsverteidiger in der Liga. Also mir würde gerade kein anderer einfallen, zumindest der dieses komplette Paket mitbringt. Also klar gibt's da vielleicht den einen oder anderen, der offensiv besser ist oder vielleicht defensiv noch ein Stückchen besser ist, aber ich glaube, so vom Gesamtpaket her gibt's in der Liga keinen besseren.
Ja, ich sehe es ähnlich. Du kriegst, glaube ich, keinen Rechtsverteidiger, der in die dritte Liga kommen will und der dir zu 100% garantiert, dass er ab Minute 1 5 Nasenlängen vor Kammer ist. Ich glaube, das gibt es so einfach nicht. Und ja, vielleicht macht es auch eine Laie oder sowas, gerade wenn man dann mit dem Augenmerk wieder rangeht, dass man vielleicht mit Melischenko tatsächlich verlängern will, auch von Vereinsseite und mit ihm weiter plant nach den zwei schweren Verletzungen. Das macht ja auch davon abhängig, was man jetzt für einen Spielertypen holt, ob man jetzt einen holt, den man selber entwickeln kann, ob man einen Erfahrenen holt oder ob man doch nur einen leiht, um dieses halbe Jahr einfach zu überbrücken.
Aber welcher Verein würde dir denn einen Spieler ausleihen, den du als Backup einsetzt? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, wahrscheinlich keiner, wenn du das so genau dazu sagst in Vertragsgesprächen.
Also ich meine, die Vereine werden ja auch nicht dumm sein. Also, dass da mit Kammer natürlich einer steht, der an dem wahrscheinlich erstmal nichts vorbeigeht, wird denen ja auch auffallen. Deshalb, glaube ich, wird eine Leihe schwierig werden. Aber gut, ist ja im Fußball.
Ist ein Punkt, ja.
Aber im Fußball ist natürlich auch alles möglich, wie wir mittlerweile wissen. Oder vieles möglich, deshalb, ja. Mal gucken. Aber ihr habt es jetzt schön. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wir hatten es vorher schon mal besprochen. Vielen ist ja unser Sturm ein Dorn im Auge. Ich meine, Kutschke steht jetzt mit 9 Saisontoren da. Wir haben Meißner mit 3 Saisontoren. Scheffler haben wir ja vorhin schon mal kurz angerissen. Seht ihr da eventuell Handlungsbedarf?
Also ich persönlich nicht.
Um also zu sein. Ich persönlich.
Mal so kurz zu beantworten.
Nee, ich auch nicht. Also ich glaube, wenn Meißner die Spielzeit bekommt und die Entwicklung, die er vielleicht braucht und die Angewöhnung an die Stadt, ich glaube, dann ist das genau der Spieler, den wir suchen. Ist ja doch ein bisschen anders zu Kutschke und Scheffler. Ich meine, ich glaube, das ist ja das, was die meisten ein bisschen kritisieren, dass wir mit Kutschke und Scheffler sozusagen den Rentnersturm da vorne haben und dann nichts anderes. Aber ich glaube, wir haben halt Meißner im Kader. Und deshalb glaube ich auch, dass das alles ein bisschen, ja, weiß nicht, an den Haaren herbeigezogen ist, diese ganze Diskussion.
Ich meine, du kannst allein, glaube ich, schon keinen Spieler überzeugen, zu dir zu kommen mit der Aussicht, ey, ihr seid dann 4 nominelle Stoßstürmer im Kader. Das funktioniert einfach nicht und einer soll die ganze Zeit spielen. Fakt ist aber eins, du hast jetzt gerade angesprochen, Lukas, Kutschke 9, der Rest dahinter maximal 3 Tore. Nicht, dass unsere Offensive mir jetzt so schlecht ist, weil wir haben immerhin 30 Tore schon geschossen und das ist ganz gut verteilt auf 32 Tore schon geschossen. Das ist ganz gut verteilt auf die verschiedenen Schultern, wie wir es auch Anfang der Saison angesprochen haben. Aber so ein, der hinter Kutschke noch so ein bisschen heraussticht, wäre schon nicht so schlecht. Aber ich glaube, diese Entwicklung, das haben wir vor uns angesprochen, das hast du gerade angesprochen, die kann Meißner gehen. Und dementsprechend, es wäre einfach, ja, komisch, wenn da jemand kommt, ohne dass da jemand geht. Und ich glaube nicht, dass es einen Abnehmer geben würde für einen der drei. Zumindest ist einfach, nee, sehe ich einfach nicht.
Ja.
Dass sich da was verändert auf der Position.
Ja, bin ich bei euch. Also ich glaube, der einzige Spieler, der für einen Abgang dann wahrscheinlich in Frage kommen würde, wäre für mich Manuel Schäffler, aber ich glaube nicht, dass mit der aktuellen sportlichen Situation irgendjemand kommt und uns Schäffler abnehmen würde. Deshalb glaube ich, wird sich da im Winter auch nichts tun. Aber abwarten. Ja, mal gucken. Max, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen mit Baykama. Wollen wir übergehen zum Spieler der Hinrunde?
Gerne.
Ruhe, Stille. Keiner will. Wollen wir machen?
Gerne.
Wollen wir es kurz machen und jeder nennt seinen mal oder wollen wir ein bisschen diskutieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auf die gleichen Spieler hinausläuft, zumindest auf die, oder auf, ja, dass es sich doppelt vielleicht.
Bin ich auch der Meinung, glaube ich. Also ich kann ja mal anfangen, ihr habt jetzt immer
Können wir
angefangen.
andersrum fragen, auf welcher Position ist denn euer Spieler zu Hause?
Auf meiner absoluten Lieblingsposition ist meiner zu
Auf
Hause.
der
Außer
6,
Spielerraten, außer Spielerraten kennt man
auf
die
der
Position.
6. Na gut, dann ist es ja, glaube ich, logisch, wer das ist.
Ja.
Na, meiner spielt ein bisschen vorne
Tom
dran.
Berger wahrscheinlich. Ja. Ja,
Wie
meiner
gesagt,
auch.
ich habe es vorhin schon gesagt, Tom Berger ist ein Spieler, den ich mag, ja.
Ich glaube, da. Ja.
Also, meiner spielt ein bisschen weiter vorne.
Dito.
Nicht ganz weit vorne, aber ein bisschen weiter vorne. Also, ich glaube.
Aber da könnten es ja noch zwei sein. Meiner
Naja,
fängt mit
ist.
H an.
Ja, meiner auch.
Ja, aber der andere ja
Komisch,
auch,
dass sie beide
deswegen.
mit H anfangen.
Ja, dann ist jetzt ja der zweite Buchstabe interessant. Das ist bei mir ein A.
Ja, okay. Gut. Also ich bin ja ein riesen Luca Hermann-Fanboy, aber ich glaube, Haupe, der
Ja.
übertrumpft das, zumindest meiner Meinung nach, noch ein bisschen. Ist der Mann für
Definitiv.
eine Hinrunde gespielt, das ist Wahnsinn.
Es fehlen für
Wirklich.
mich nur so ein bisschen der Ertrag bei ihm. Also hatten wir ja letztes Jahr schon.
Der Scoring-Output
Ja,
sozusagen.
genau. Also ich meine, er macht ja häufig, liefert er die Vorvorlage sozusagen. Das spiegelt sich halt nur in keiner Statistik wieder. Das ist halt so ein bisschen schade. Aber ich glaube, ist auch, wenn wir bei FODMOP gucken, die halt sehr, ich finde, sehr gute Statistiken von Opta haben und dann die Noten verteilen, da ist Haupe halt auch ganz weit vorne. Und ich glaube, man hat es gesehen, in den Spielen ohne Haupe war dann alles ein bisschen schwierig oder schwieriger.
Das ist so ein Spielertyp, den findest du halt selten. Der macht die Drecksarbeit, der läuft, der ackert und dafür, dass er die Drecksarbeit macht, kommt halt wirklich schon relativ bei rum oder relativ viel bei rum. Wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu wenig, kann ich absolut nachvollziehen. Aber ich finde, für die Aufgabe, die er hat, nämlich die Löcher zu stopfen, beziehungsweise, also ohne Frage, am Ball ist das genauso krass, was er macht. Aber ich glaube, vorrangig ist es eher von ihm die Aufgabe, dort alles zuzulaufen, dass es die von Hermann ist. Und dafür kommt dann schon relativ viel bei rum, würde ich sagen. Aber ich weiß absolut, was du meinst.
Dann lassen wir doch jetzt
Ja,
noch
hake
Philipp.
ich kurz ein, oder?
Ja.
Ja. Behaupten muss man auch kurz erwähnen, vor kurzem erst Vertrag bis 2028
Oh ja.
verlängert.
Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet.
Nee,
Also,
ja, genau
ich
darauf
zumindest
wollte ich
nicht.
jetzt hinaus. Also aus meiner Sicht ergibt es gerade für Hauptmann absolut Sinn, weil ich glaube, er würde eh ungern wieder woanders hinwechseln, weil es hier jetzt gerade läuft. Und als er weg war, gab es viele Probleme. Deswegen ist es einfach nur schlau, jetzt als 27-Jähriger zu sagen, ey, ich verlängere jetzt hier bis 28. Aus Vereinsseite finde ich es tatsächlich sogar ein bisschen in Anführungszeichen mutig, Einfach weil es ein extrem langer Zeitraum ist, es bewusst ist, dass das Hauptmann durchaus verletzungsanfällig sein kann. Und ich, wie gesagt, eh nicht den Punkt sehe, dass das Hauptmann weg wollte. Dementsprechend hat mich die lange Laufzeit tatsächlich ein bisschen überrascht. Nichtsdestotrotz habt ihr durchaus recht. Also Hauptmann ist ein Spieler, der in dieser dritten Liga nichts zu suchen hat, weil er einfach ja absolut intelligent Fußball spielt und dann dazu noch den Einsatz zeigt, den es einfach braucht. Und ja, dementsprechend leidet dann wahrscheinlich auch sein Körper drunter, woher vielleicht auch die Verletzungsanfälligkeit ja herkommt. Aber ja, ich habe mich jetzt tatsächlich für Paul Will recht spontan aus dem Bauch heraus entschieden, weil es war ein Spieler, ich weiß noch genau, wie ich den im Podcast auch schon mal kritisiert habe für sein Spiel, auch mit dem Ball und so, dass er da in der Phase, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, wenig Lösungen gefunden hat. Und ich glaube, er hat einfach einen Entwicklungsstep gemacht, der unglaublich ist, dass er schon so eine Art Führungsspieler ist, war von Anfang an eigentlich klar, und dass er da auf dem Platz auch gern ja dirigiert und das Heft in die Hand nimmt. Aber ich glaube, er hat sich fußballerisch echt nochmal richtig weiterentwickelt, und ich glaube, es gab nicht ohne Grund auch im Sommer schon Interesse aus der zweiten Liga an ihm. Und ja, ich mag ihn vom Spielertypen her einfach und sehe da diese Entwicklung einfach, und das gefällt mir einfach. Deswegen habe ich gesagt, ist er bisher der Spieler der Saison, obwohl er auch zwischendrin immer mal wieder Phasen hatte, wo ich gesagt habe, ey Paul, komm, du bist Sechser, jetzt kannst du dir langsam mal deine erste Karte abholen, weil da waren teilweise Situationen dabei, wo ich gedacht habe, ey, jetzt zieh einfach das taktische Foul. Am Ende wurde alles wegverteidigt in den Situationen, wo ich das gedacht habe, da hat das dann gepasst. Aber ich glaube, da hat er sich lange drauf, in Anführungszeichen, ja, ausgeruht, dass er da null gelbe Karten stehen hatte. Aber an sich, ja,
Das gelbe
Top-Sechser.
Kartending ist eh so eine Entwicklung in der Mannschaft. Wenn du dir anguckst, wie das die Statistik widerspiegelt. Also letztes Jahr standen wir da bei Weitem nicht so gut. Wenn wir uns mal dieses Jahr angucken, sind wir, was Fouls angeht, Vorletzter in der Liga, und was gelbe Karten angeht, Letzter tatsächlich. Also wir haben 23 gelbe Karten. Essen ist 19. mit 29 gelben Karten. Duisburg hat am meisten, 58, also mehr als das Doppelte, ja, in Richtung Dreifache. Und Fouls pro Spiel sind wir 19. Nur Aue ist besser mit 10,1 Fouls pro Spiel, wir Aue mit 9,3, und dann ganz oben steht Halle mit 16,1. Also die Disziplin, das hat man ja auch angesprochen, ist deutlich gestiegen dieses Jahr. Das, ja, Paul Will steht da sinnbildlich für. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen gelben Karten steht er jetzt? Müssten jetzt ein paar mehr sein, oder?
Paul Will?
Ja, drei gelbe Karten, ne, seitdem gesammelt.
Zwei. Also bei mir steht, bei Footmob steht zwei. Okay.
Ne, bei mir steht bei FODMOP 3.
Footmob. Bei mir
Bei
steht
mir steht
zwei.
auch zwei. Naja.
Hä?
Naja.
Witzig.
Ah, Bünding hat vier. Okay.
Ja, aber Bünding war tatsächlich einer, der hat sich noch fürs Ball wegschießen und so eher eine
Ja,
gelbe Karte
stimmt.
eingehandelt als alle anderen. Der
Er
hat
hat den Chris
den
Conte
Prozess noch nicht
gemacht.
durch, ja, der hat den Prozess noch nicht durchlaufen, den der Rest gemacht hat. Hatte ich den Eindruck. Obwohl ich das immer noch sehr gut finde, dass das geahndet wird, muss ich echt sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Also aus
Gab
neutraler
es übrigens, also ich
Fußballersicht.
weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, bloß jetzt mal am Rande, Tipp für alle, die das noch nicht gesehen haben, auf dem YouTube-Kanal von Arminia Bielefeld gab es den Zusammenschnitt von der Refcam, also von der Schiedsrichterkamera von dem Spiel 1860 gegen, also Bielefeld gegen 1860. Fand ich auch wieder sehr coole Eindrücke dort. Für jeden, den das interessiert. Da quasi hat der Schiedsrichter eine Kamera neben seinem Gesicht. Das ist so komisch, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall so eine Mini GoPro sozusagen gehabt. Wie so eine Bodycam halt. Und ja, quasi aus seiner Sicht heraus dort konnte man viel, viel hören, viel sehen. Also es war schon eine coole Geschichte, und ich hoffe, dass es sowas jetzt öfter gibt.
Übrigens, Lübeck führt 2-0 gegen Sandhausen.
Sandhausen halt wieder einen Transfer eingetütet, ne?
Ja?
Ja, irgendein Österreicher oder so.
Interessant. Ja, die haben sich ja auch ordentlich gefangen. Ja.
Und der Haching macht bisher ein klasse Spiel. Steht hier.
Naja, wollen wir noch mal kurz so zu den, zum Spieler der Saison zurückkommen. Ich würde nämlich noch so ein bisschen, ich glaube, es gibt noch so zwei Honorable Mentions, wenn man es so nennen will. Also ich meine, wir haben beide schon angesprochen hier. Der eine ist Kammer, der auch bei FODMOB die beste Bewertung des ganzen Kaders hat, mit 7,52, knapp dahinter Haupe mit 7,49 von 10. Und dann finde ich noch Kraule, kann man da nennen, der auch auf Platz 3 steht. Also die beiden.
Finde auch wieder Lewald, auch wieder eine sehr solide Runde gespielt, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall.
Auch Trille, auch wenn da vielleicht zwei, drei Dinger dabei, wo man sagt, muss nicht sein, aber dafür, ich glaube, gegen Ferl war das, oder nee, gegen Ulm. Oder ich weiß nicht, wen war denn das?
Also gegen Lübeck hat er überragend gespielt.
Gegen Lübeck.
Ja.
Und dann solche Spieler halt dabei gehabt. Und halt, der hat ein gutes Grundniveau und dann hat er halt zwei, drei Sachen, wo du sagst, ja, übelst geil, und zwei, drei Sachen, wo du sagst, muss nicht sein. Aber
ja, gut, kann man, aber denke ich, auch erwähnen. Das hast du ja aber bei jedem. Also
ja,
das ist alles gut. Da kannst du ja von 1 bis 11 gehen und da kannst du von 1 bis 11 in Liga 3 bis Liga 1 gehen. Da hat jeder mal einen Bock dabei oder so. Und aber man muss bei Trillazzo halt die Entwicklung sehen, ne? Also letztes Jahr im Winter viel Diskussion gegeben, vor dem Winter sogar als Nummer 1 abgesetzt. Und jetzt, ja, viele wünschen sich sicherlich Proll zurück, aber ich glaube, intern gibt es da keinerlei, ja, Gedanken daran, da irgendwas zu ändern. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die er jetzt ja in seinen jungen Jahren doch gemacht hat und die ja wirklich top zu sehen ist bei ihm. Und das macht einfach Spaß. Und man sieht auch immer, gerade in den Jubelbildern und so, der lebt den Verein genauso, wie viele andere das tun. Und hat sich hier richtig, ja, mit dem Verein identifiziert. Und ich glaube, das ist das, ja, was bei vielen auch gut ankommt.
Auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt ja auch diese wunderschöne Phrase, wie der Angriff gewinnt die Spiele, die Verteidigung gewinnt die Meisterschaften. Und ich glaube, das sieht man dieses Jahr. Also unsere Verteidigung, da inkludiere ich eben Drille, hat sich ordentlich gesteigert. Also das zeigen auch, das spiegelt sich auch in den Daten wieder. Also wir haben 0,3 weniger Tore pro Spiel. Also wir stehen aktuell bei 0,9 Tore pro Spiel, die wir zulassen. Letztes Jahr, die gesamte Saison gesehen, waren wir bei 1,2. Und wenn man sich die Daten dann halt mal alle so anguckt, die jetzt die Verteidigung betreffen, ist das alles ähnlich zu den Top-Teams in Europa, die im Vergleich zu ihrer Liga. Also so sehen die Daten von eben Spitzenteams in der Liga aus. Und da steht unsere Verteidigung dann doch ein bisschen besser da als unsere Offensive. Und ich glaube, das, ja, deckt sich auch so mit unseren Beobachtungen. Ich meine, wenn wir jetzt eben gerade eben über Drille gesprochen, über Graulich, Lewald ist da zu nennen, Bünding, der da reingerutscht ist, und Kammer auf jeden Fall. Ja, deshalb, ich glaube, unsere Verteidigung ist das, worauf wir die Saison sehr gut aufbauen können. Und ich finde es krass, wie schnell man Tim Knipping vergessen machen kann, wenn ich gucke, wie viele ihm hinterher getrauert haben in der ersten Woche, nachdem er gegangen ist. Ja, dann würde ich vielleicht noch ein Thema ansprechen wollen, was mich sehr nervt, das haben wir auch schon häufiger gemacht, sind die Standards. Wir sind da aktuell die drittschlechteste Mannschaft der Liga, nur Aue und BVB 2 sind schlechter. Wir sind sogar noch schlechter als letztes Jahr, was Tore aus Standards Tore aus Standards bedeutet, und ich weiß nicht warum, aber eine Ecke für uns ist, weiß nicht, ist einfach wie ein verloren gegangener Ball, wie ein Ballverlust. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber im Vergleich zu den Top-Teams stehen wir halt einfach schlecht da, was Standard-Tore angeht. Da sind wir deutlich schlechter.
Wie viel Wie viele Standardtore haben wir gemacht?
4 oder 5. Also wir machen aus unseren Toren, die wir
erzielt haben. Ich glaube, alleine gegen Ulm müssen es ja, glaube ich, 2 oder 3 gewesen sein.
Ja, stimmt.
Und ich glaube jetzt, das eine zählt auch noch als Standard von Will jetzt am Wochenende, könnte ich mir vorstellen.
Also,
das kriege ich auch noch in der Ecke.
Wir machen also 12,5% unserer Tore aus Standards. Zum Vergleich Regensburg.
Ja, aber
Regensburg macht 20% auf Platz 1 und Ingolstadt auf Platz 4 sind die besten der Liga mit 23,6%. Und wir sind halt wirklich.
Du kannst es natürlich jetzt auch positiv sehen und sagen, wir machen unsere Tore halt aus dem Spiel heraus.
Ja, aber muss auch sagen, ehrlicherweise, wir haben auch mit die meisten Elfmeter.
Ja, gut. Okay. Aber auch die aus dem Spiel heraus.
Ja, gut, das ist dann natürlich auch wieder, ne, wenn du die technische Qualität hast, der Einzelspieler, die dir dann eben Elfmeter rausholen können. Das stimmt dann schon.
Auf ja, jeden im Fall. Endeffekt, früher hieß es ja mal, Standards sind für die, ja, ich sag mal, für die unterlegenen Teams, für die Underdogs, sehe ich tatsächlich nicht so. Ich glaube, Standards sollten für jede Mannschaft ein probates Mittel sein, um Tore zu schießen. Warum es bei uns nicht funktioniert, keine Ahnung. Also ich glaube, wenn wir das wüssten oder wenn der Trainer das wüsste, würde es auch anders aussehen. Aber ja, keine Ahnung. Im Endeffekt, vielleicht haben wir auch noch nicht den richtigen Schützen gefunden. Lämmer hat es ja in letzter Zeit immer gemacht oder häufig gemacht. Ja, ist halt immer, weiß ich nicht. Du kannst, das Ding ist, ich merke selber aus eigener Erfahrung, du kannst es im Training trainieren, klar, aber im Endeffekt, ob du es dann umsetzt oder nicht, ja, ist halt schwierig.
Ey, Unterhaching führt immer im gegen Spiel Regensburg. Was anderes.
Ja? Ja, war ein wunderschönes Tor.
Oje.
Und der Torjubel war noch besser dazu. Das
ja, ist auch schon seit 1920 bei Unterhaching, oder? Das ist ja krass.
Aber das Standardthema ist tatsächlich wirklich interessant. Ich meine, wir haben da gegen Regensburg haben wir durch einen Standard verloren.
Der bei Fleetwood.
Das war bitter. Aber genau so eine Dinge sind es halt. Wenn du im Spiel quasi das Tor nicht erzielst, trotz Großchancen, dann muss halt so ein Standard mal rein.
Auf jeden
Fall. Das gelingt uns zu selten, gerade in den Spielen, wo es halt mal, ja, gerade die 3-1-0 Niederlagen, kann man da, glaube ich, ganz gut anbringen. Und eine Frage habe ich tatsächlich noch. Es gab, ich glaube, das war das erste Jahr, wo Paul Will bei uns war. Da hat der recht viele Standards gebracht, die recht gefährlich kamen. Aber der hat lange nichts gebracht, oder? Oder ja, keine Standards mehr geschlagen. Und zweitens, oder die kamen dann nicht mehr so gefährlich.
Das war die Aufstiegssaison, oder? Ja. Das war die Aufstiegssaison. Ich weiß noch, das Anfang, erste Spiel gleich 1-0 gewonnen gegen Kaiserslautern. Standardtor auf Basti Mai.
Ja, auf jeden Fall.
Das war ein probates Mittel damals. Vor allem, ich finde ja, haben wir ja eigentlich das Personal dafür. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir schmächtige Spieler da haben, sondern ich meine, einen Kraule, einen Lewald, das sind ja schon ordentlich Brocken. Und ich meine, guck dir mal an, Tim Knipping hat bei uns in der Saison, was weiß ich, wie viel, 5 Tore per Kopf gemacht nach Ecken und Freistößen. Und ich meine, die Physis dazu hat man doch alle mal und die Spielerprofile. Und deshalb ist es schon ein bisschen frustrierend, wenn man in die Spiele geht und bei jeder Ecke und bei jedem Freistoß, ja, bringt dir halt nichts. Also, Max, du hast gerade eben schon angesprochen, das Vorurteil sozusagen Standards, das ist dann was für schwächere Teams. Klar, das ist dann halt sowas, darüber können sich schwächere Teams dann halt noch ihre Tore irgendwie ermogeln, weil das was ist, was halt ein bisschen einfacher ist, aber trotzdem musst du als Top-Teams, darfst du da nicht so als Top-Team so schlecht dastehen, finde ich. Und ich glaube, ich meine, es ist ja auch bekannt, also Markus Anfang ist das Problem ja bekannt, man sagt, hat er ja auch schon gesagt, dass das trainiert wird. Trotzdem sieht man da wenig Ertrag, würde ich sagen.
Naja, dann müssen wir uns das mal vornehmen, dass das jetzt im kommenden halben Jahr besser wird. Ich meine, ist ja immer gut, wenn Verbesserungspotenzial da ist und wenn man die Möglichkeit hat, dann noch mehr Tore zu erzielen. Wäre ja schlimm, wenn alles schon funktionieren würde und wir trotzdem nicht jedes Spiel gewinnen würden. Dementsprechend.
Ja.
Ja, nein. So ist es leider im Fußball. Wenn du dann 3 Spiele lang vielleicht mal irgendwie in ein Eckballtor reinmachst, dann läuft es auf einmal auch wieder. Das sind, glaube ich, auch so Dinge, die kann man dann schwer erklären. Und wie Max das schon gemeint hat, das kann man trainieren, wie man will. Da kann es auch gut funktionieren. Wenn du im Training alles wegverteidigst, kannst du sagen, ey, ich kann Standards verteidigen. Wenn du im Training alles machst, dann sagst du, ey, wir können keine Standards verteidigen. Also es ist ja gehobt wie gesprungen sozusagen. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der einfach bloß in Gang gesetzt werden muss. Das ist wie bei einem Stürmer, wo der Torknoten einfach platzen muss. Und also ich glaube, es ist quasi Meckern auf hohem Niveau, weil der Rest gut funktioniert, bisher gut funktioniert. Und ja, das Verbesserungspotenzial ist trotzdem da.
Ja, auf jeden Fall. Mal gucken. Jetzt ist ja ein bisschen Zeit. Trainingslager in Belek. Testspiel gegen Kaiserslautern steht schon fest. Ich glaube, es ist ein ganz guter Gegner, oder? Kann man ziemlich auf Augenhöhe testen, würde ich sagen. Wobei Kaiserslautern natürlich einen Kader hat, der ja dann vielleicht doch nochmal ein Level über uns ist.
Könntest jetzt natürlich böse sein und sagen, das ist gar nicht so schlecht, gegen eine Mannschaft zu spielen, einfach um so ein bisschen den Drittliga-Alltag nochmal zu üben, gegen eine Mannschaft zu spielen, die sich hinten reinstellt.
Ja.
Aber dafür verfolge ich Kaiserslautern zu wenig, um das einschätzen zu können.
Aber ich glaube, es ist gar nicht so weit hergeholt.
Genau. Naja, ich würde vielleicht noch ein kleines Thema aufmachen, bevor wir hier alle in die Weihnachten entlassen. Das war das Thema Oliver Bautista-Meyer. Geht kein Raunen durchs Meeting. Ist ein Thema, glaube ich, das aktuell ja dann doch sehr viele beschäftigt, auch außerhalb der Dynamo-Bubble. Also ich glaube, wir können ja mal kurz zusammenfassen.
Plättigol.
Ja, unter anderem. wir können ja mal kurz zusammenfassen. Also, ich weiß gar nicht, wer es berichtet hat. Ich glaube, die Bild, oder? Dass Dynamo eine Klausel in den Vertrag integriert hat, dass die Möglichkeit besteht, ihn im Winter wiederzuholen. Also, die Leihe abzubrechen. Und jetzt sozusagen Interessen Schlange stehen, um OBM uns abzunehmen. Da stellt sich natürlich auf der einen Seite die Frage, behalten oder Geld nehmen oder entfernen lassen. Das ist schwierig.
Also alleine schon, um zu sagen, du nimmst damit einem potenziellen Aufstiegsaspiranten den wichtigsten Spieler weg, würde das wahrscheinlich schon Sinn machen. Aber also auch nur, wenn man ihn danach verkauft bekommt, weil ich glaube, also so gerne ich ihn bei Dynamo sehen würde, wirklich, ich bin Fan. Ich fahre den Hype-Trainer gern ganz vorne mit, aber ich glaube, da passt einfach nicht ins System. Also höchstens und auch nur allerhöchstens auf der Hermann-Position, also offensiver Achter, aber da auch sehr, sehr offensiv. Also das müsste dann fast schon 4-2-3-1 sein, dass er als Zehner bei uns spielt. Und ich glaube nicht, dass Anfang sein System für einen Spieler umstellt.
Ja, vor allem ein System, das funktioniert.
Ja. Und auf außen sehe ich ihn einfach nicht. Um ehrlich zu sein. Auch wenn es vielleicht so ein bisschen wie Zimmerschied ist, der so ein bisschen, ja, spielt, ich meine, Zimmerschied wieder auf außen, aber so ein bisschen verkappt, sehe ich es trotzdem nicht.
Vor allem musst du die halt ja auch noch angucken. Also er spielt jetzt in Verl. Verl, haben wir ja gesagt, also ist jetzt typische Dorfclub, ne? Da kein großes Tamtam, keine große Presse drumherum. Ein Umfeld, wo man sich ruhig entwickeln kann, wo es auch nicht schlimm ist, wenn es mal nicht so läuft, ne? Dort spielt er jetzt gerade groß auf. Wer zum Beispiel auch hier den 4:3 Podcast von Magenta gehört hat, da wurde es auch erwähnt, seitdem er in den Medien steht, so krass, seitdem dieses Thema so wieder aufgeflammt ist, performt er nicht mehr. Ist halt ein sehr, ja, sehr auf der einen Seite interessanter Spieler, aber auch ein Spieler, der wahrscheinlich nicht diese, ja, diese Aufmerksamkeit mag und damit nicht so gut umgehen kann. Und ich glaube, ihn jetzt zurückzuholen und dann diese 20 Scorer oder was er hat, da wird eine Erwartung auf ihn liegen hier in Dresden. Ich weiß nicht, ob er der gerecht werden kann. Und ich glaube, eine Rückholaktion ist absolut zum Scheitern verurteilt.
Sehe ich den Punkt, aber Philipp, du darfst auch gleich. Aber ich glaube, für einen Spieler, der bei Bayern, wo so schon der Druck groß ist, aufgewachsen ist oder entwickelt wurde, der die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewonnen hat, sprich, da war schon mal Aufmerksamkeit auf den Spieler, darf das für mich persönlich, wenn klar ist, ist nochmal ein anderer Druck, ob du jetzt Männerfußball spielst oder Jugendfußball, aber für mich klingt das immer so ein bisschen wie eine Ausrede. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich nachvollziehen, was da für ein Druck herrscht. Ne? Also, ob ich bin der Letzte, der mit da irgendwie, oder wir sind jetzt hier uns ein Urteil bilden können. Aber für mich hat das immer so ein bisschen Beigeschmack. Also weiß ich nicht, ich. Ja, vor allem. Also ich sehe das alles, ich sehe den Punkt, absolut, aber weiß ich nicht. Also.
Vor allem, wenn du die anguckst, für mich immer so ein bisschen. Rein theoretisch ist es ja jetzt eine sehr heiße Spur, geht zum HSV. Also wenn er zum HSV geht, ist diese Aufmerksamkeit ja nochmal ein also Dreifaches größer als bei uns.
Paderborn wäre eigentlich perfekt. Ja. Wenn er es wirklich machen will, dann wäre Paderborn. Es ist auch ein typischer Paderborn-Transfer, muss man ja auch fairerweise sagen. Hm. Also Paderborn wäre eigentlich ideal für ihn. Oder Kiel. Sowas in die Richtung.
Ja, Schalke
aber
wurde jetzt
HSV noch geworfen. Sehe ich denn nicht.
Aber Schalke ist genauso ein Thema wie HSV.
Ja, mich würde es nur für den Spieler freuen, dass es einfach so weitergeht. Also er hat ja jetzt echt gute Hinserie gespielt. Und ich bin großer Fan, ich sehe es bei uns leider überhaupt nicht. Max, du hast das schon begründet. Und das finde ich sehr schade, weil ich von dem Spieler an sich sehr viel halte. Der hat sein Potenzial unter Capretti bei uns auch gezeigt in der zweiten Liga damals. Halt nicht über die Strecke, wie er es jetzt in Ferl seit dem halben Jahr tut. Aber es ist, ja, also mich würde es sehr für den Spieler freuen, wenn er aus seinem Potenzial was macht. Und ich glaube, wir sind uns aber, so kam das jetzt zumindest drüber, alle drei einig, dass das leider nicht hier sein wird, so sehr wir uns das eventuell auch wünschen würden. Weil es, glaube ich, wieder so ein Spieler ist, wie wir es schon so häufig hatten, der ein richtig gutes Talent ist und der dann aber woanders dann aufblüht und glücklich wird und bei uns halt ja nicht so glücklich geworden ist. Was schade ist, was vielleicht zu erklären ist, aber am Ende muss man es aus Sicht des Spielers sehen und dem ist einfach zu wünschen, dass er eine erfolgreiche Karriere hat und auch eine glückliche Karriere hat. Und ich sehe den Punkt nicht, dass er hier glücklich wird. So schade das für den Verein vielleicht ist, weil es einfach ein richtig guter Fußballer ist.
Ja. Auf jeden Fall. Und man muss ja dann auch sehen, kommt wahrscheinlich dann doch ganz gutes Geld rein. Ich meine, viele reden dann auch schon von, ja, also 600.000 viel zu wenig, aber man muss halt auch sehen, dass man hier von dritter Liga redet in die zweite Liga. Und ich glaube, dafür sind 600.000 doch mehr als angemessen.
Für uns ist es eine super Summe.
Eben.
Ja,
100%. Absolut.
Und ein Spieler, der bisher ein halbes Jahr gezeigt hat, dass er sein Potenzial abrufen kann, dass er.
Ja, das ist die gleiche, weil es alter und unterschiedlich ist, aber eine ähnliche Situation wie Amo letztes Jahr.
Ja.
Ich glaube, da haben auch viele gesagt, ja, Millionen verlangen. Und wo ich mir denke, nee, das ist ein Drittligaspieler, der spielt die erste Saison oder bei OBM die erste halbe Saison spielt er jetzt so. So, da gibt dir niemand Brief und Siegel, dass er das nochmal so abliefert. Deswegen, ja, ich glaube, wie gesagt, also wenn das mal, würde ich halt wirklich Paderborn, weil das ist, glaube ich, das ideale Umfeld.
Denke ich auch.
Für ihn. Da wird auch sehr spielerischer Ansatz da.
Ja, und er muss sich nicht groß umgehören, weil er jetzt schon in der Region ist, ne? Mhm. Und in dem Stadion auch schon gespielt hat, also als Heimspielstandort. Also ja. Ich sehe den Punkt auch. Paderborn, ja, wäre eine ganz gute Option und da haben sich tatsächlich ja schon einige Spieler gut weiterentwickelt, die aus dritter oder Regionalliga kamen.
Ja, vor allem ist das Geld, was wir, glaube ich, im Sommer dann gut investieren können und müssen, wenn wir hochgehen sollten. Da ist das Geld perfekt. Also diese Leihe ist dann Win-Win-Win, Situation, würde ich sagen. Dreifach Win. Gut, wie es dann aussieht, wo er hingeht, weiß man ja jetzt noch nicht. Das steht natürlich in den Sternen, aber ja, ich glaube, die Zukunft liegt nicht in Dresden. Ich glaube, das wird auch recht zeitnah geklärt sein, dann, wenn das Transferfenster aufgeht. Ist, glaube ich, eine der heißesten Aktien aktuell auf dem Transfermarkt. Ja.
Auf der anderen Seite natürlich, wenn er jetzt zu uns kommt und es funktioniert, dann sind wir, glaube ich, die Letzten, die das jetzt irgendwie nicht
Auf jeden
gutheißen
Fall.
würden.
Also ich meine,
Also.
es gibt ja immer noch die Option, dass du ihn mit ins Trainingslager nimmst, ne? Ich weiß dann natürlich nicht,
Absolut.
wie
Ich
dann
glaube,
die
das wird
Chancen
auch
schwinden.
passieren.
Ich weiß ja nicht, wie dann die Chancen schwinden für den abnehmenden Verein. Weißt du, weil die ihn ja wahrscheinlich auch gerne im Trainingslager hätten. Aber
Ja, sehe ich
gleichzeitig
den
sitzt
Punkt.
natürlich Dynamo. Dynamo ist in der absoluten, ja, wie sagt man, sitzen auf dem goldenen Thron. Die haben das Zepter in der Hand. Haben keinen Druck, den Spieler verkaufen zu müssen. Der Vertrag läuft noch bis 25. Von daher, ja. Mal gucken, was da kommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein Spiel vor uns, morgen, am Mittwoch. Oder wenn ihr es hört, wahrscheinlich eher heute. Ja, Bielefeld. Das erste Spiel der Saison, 3-1 gewesen, 3-1, gewonnen. Ja, wenn die Daten anguckt, spricht natürlich vieles für uns. Bielefeld schießt zwar viele Tore im Verhältnis zu ihrem Tabellenplatz, aber kriegt auch sehr viele Tore, da stehen sie recht weit unten. Ja, ich glaube, man kann schon wie sagt man, mit dem Anspruch reingehen, das Ding zu gewinnen.
Sollte man auch, denke ich. Ohne jetzt Bielefeld runterreden zu wollen, aber ich
Eben.
glaube, die spielen unter ihren Möglichkeiten, wobei sie sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen gefangen haben. Aber ich glaube, da, wie du schon sagtest, sollte man mit dem Anspruch fahren oder hinfahren, das Ding zu ziehen.
Ich meine, der
Ja,
Kader war
gut,
auch wenn es
sollte man
natürlich schwer
aber.
wird. Oh.
So, sollte man aus unserer Sicht ja eh überall, wenn man aufsteigen will.
Das
Aber ich glaube,
dazu.
es wird ein anderes Spiel als zum Saisonauftakt. Einfach weil Bielefeld sich ja jetzt doch ein bisschen gefunden hat. Ich glaube aber schon, dass es möglich ist, dort auf der Alm was zu holen. Und bin optimistisch, dass wir da das Jahr mit 3 Punkten abschließen.
Ja, ich glaube nur, Max Großer ist gesperrt, ne? Rote Karte bei seinem Comeback in Dresden. Ja, bisschen schade. Stammspieler, sich zum Stammspieler gemausert in Bielefeld. Ja. Das so als kleine Randnotiz. Ja. Oh Mann, was ist denn heute los? Ich glaube, dann sind wir für die Woche durch, oder?
Ja,
Würde ich
wahrscheinlich
sagen,
eher für
oder?
das Jahr, oder?
Ja, oder so, genau.
Das auch.
Gucken wir mal, wie wir es im kommenden Jahr machen, wenn es da wieder losgeht. Ich glaube, wenn sie da irgendwas Interessantes kommt, werden wir da informieren. Ja, habt ihr noch was loszuwerden zu diesem Jahr?
Ich nicht, nee.
Wunsch aus glücklich.
Lass mal das
War ein
Neue so
sehr.
weitermachen wie das Alte jetzt.
Ja,
Morgen
ich
enden
glaube,
wird.
das war ein sehr positives Jahr. Also ich glaube, wenn man überlegt, wie das Jahr geendet hat, letztes Jahr, in welcher Situation, mich würde mal, also ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich würde mal interessieren, wie viele Spiele man dieses Jahr gewonnen hat und wie viel man verloren hat. Ich glaube, wenn man da so eine Jahrestabelle aufstellen würden wir sehr, sehr weit oben stehen in der dritten Liga. Wenn du jetzt rein vom Kalenderjahr
Ja,
ausgehst.
definitiv. Definitiv. Vielleicht kriege ich das noch schnell hin. Wir haben verloren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Spiele verloren im Kalender, ja. Also, dritte Liga. Pokal zählt da nicht mit rein.
Ja.
Hatten wir eh nicht. Von daher, ja. 8 Niederlagen, hoffen wir mal. Ah, ganz wichtig auch, das Spiel morgen gibt's umsonst zu gucken. Magenta fährt ziemlich groß auf, wie ich gehört habe. Was Kameras und alles drum und dran angeht, mal gucken. Haben sie zumindest so angekündigt. Ja, für alle frei empfangbar. Magenta Sport. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich auf YouTube oder so. Oder halt direkt über Magenta Sport. Also, das wird morgen als Topspiel übertragen. Das letzte Spiel des Jahres. Ja, und dann hören wir uns im kommenden Jahr wieder. Frisch und aufgeladen. Ja, vielleicht im Trainingslager, wissen wir noch nicht. Vielleicht haben wir auch noch mal jemanden an der Seite, dann mal gucken. Ja, bis dahin, allen frohe Weihnachten, euch auch beiden frohe Weihnachten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns erholt und neu im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüssi.
Die, 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 die. Na, 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 na. Mo, 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 mo. Futter die Namo.